Es gibt Sätze, die klingen fromm und sind in Wahrheit eine Grenze. Einen davon habe ich bei dieser WM gehört und er folgt einem Bauplan, den ich aus ganz anderen Ecken kenne.
Unübersehbar. Der Rhetorik-Podcast mit Michael Ehlers.
Houston, 6. Minute. Felix Mecher zieht ab. Ein Schlenzer. Das 1:0 für Deutschland gegen Curaçao. Das erste deutsche Tor dieser Weltmeisterschaft und der Mecher ist gerade in aller Munde. Der Spieler, der nach langer Verletzung zurückkam und jetzt das halbe deutsche Mittelfeld trägt. Aber mich interessiert heute nicht sein Pass und nicht sein Tor. Mich interessiert, was danach passiert. Er jubelt nicht mit der Faust, er kniet sich hin und legt eine unsichtbare Krone auf den Rasen für jemand anderen. Und nach dem 7:1 steht er Arm in Arm mit Jonathan Tah und drei Spielern des geschlagenen Gegners in einem kleinen Kreis, Köpfe zusammen, ein Gebet. Am ARD-Mikrofon erklärt er es so: Wir sind im Spiel Gegner gegeneinander und danach dem Spiel sind wir alle Christen und wir sind Brüder. Und dann der Satz, um den es mir geht. Vom Ergebnis her ist es natürlich schön für uns, aber auch im Ganzen glauben wir alle, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel. Hör dir diesen letzten Satz noch einmal an. Jesus wird verherrlicht durch das Spiel, egal wie es ausgeht. 7:1 in Ordnung, verherrlicht. 1:7 auch in Ordnung, verherrlicht. Die Deutung steht fest, bevor der Ball überhaupt rollt. Und kein Ergebnis der Welt kann sie kippen. In meiner Arbeit nicht so etwas ein geschlossenes System. Eine Aussage, die sich grundsätzlich nicht widerlegen lässt, weil sie jeden möglichen Ausgang schon vorher einsortiert hat. Und jetzt kommt der wichtige Satz für heute. Ein Satz, der nicht falsch sein kann, ist kein Argument. Er ist ein Bekenntnis, das sich als Beobachtung verkleidet. Dann der Brudersatz. 90 Minuten haben sich 11 Deutsche und 11 Spieler aus Curaçao bekämpft, gegrätscht, gefault. Ein Foulelfmeter war auch dabei. Vorbei. Wir sind alle Brüder. Ein Wort und die Gegnerschaft ist gelöscht, der Kreis ist gezogen. Das klingt warm, es ist aber vor allem eine Grenze. Wer drin steht, ist Bruder. Und wer nicht mitbetet? Das eigentlich Verräterische steckt in einem winzigen Wort. Durch. Jesus wird verherrlicht durch das Spiel. Der Fußball wird zum Vehikel für etwas anderes. An dieser Stelle hört für mich das Bauchgefühl auf und die Recherche fängt an. Denn hinter dem frommen Bild steht ein Apparat. Es gibt Netzwerke, die den Fußball ganz offen als Plattform verstehen und den Glauben verbreiten. Und dahinter steht eine Denkrichtung. In den USA nennt man sie das Seven Mountain Mandate. Die Gläubiger auffordert, 7 Felder der Gesellschaft zu durchdringen, von den Medien über die Bildung bis zum Sport. Der Theologe Martin Fritz nennt diese Spielart ein forciertes Wunderchristentum. Wer richtig glaube, könne übers Wasser gehen quasi. Bleibe das Wunder aus, dann sei eben der Glaube zu schwach gewesen. Auf den Leistungssport übertragen wird daraus ein Glaube als Vehikel zum Erfolg. Das Tor wird zum Gottesbeweis und die Niederlage Mangel an Hingabe. Jetzt ein klares Wort, damit mich keiner falsch versteht. Ein Spieler darf beten, vor dem Spiel, im Spiel, nach dem Spiel, so viel und so laut er will. Artikel 4 Grundgesetz, Religionsfreiheit, Punkt und noch mehr. Glaube ist im Leistungssport oft ein Gewinn. Wer an etwas Größeres glaubt, übersteht die Verletzungspause leichter, die Auswechslung, den Fehlschuss vor 80.000 Leuten. Der Glaube trägt, wenn die Form weg ist und das Telefon nicht mehr klingelt. Das gilt für den Christen wie für den Muslimen, den Juden, Buddhisten, für alle. Die meisten Profis machen daraus keine Kampagne. Sie bekreuzigen sich, zeigen kurz nach oben, danken still und gehen nach Hause. Über die schreibt zu Recht niemand. Glaube darf demütig sein, zweifelnd, fragend. Der ist hier nicht gemeint. Und ich diagnostiziere hier keinen Menschen. Ich analysiere Sprache. Aber die Bauart dieser Sätze kenne ich. In der Kommunikation stellen wir die Fundamentalisten neben die Extremisten und die Ideologen und nennen das die dunkle Triade der Gesprächsführung. Mein Kollege Dr. Hömmecke hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, Handling Shit. Diese drei eint kein gemeinsamer Charakter und kein gemeinsamer Inhalt. Sie teilen eine Grammatik. Jeder Angriff auf die Meinung wird sofort als Angriff auf die Person verbucht. Sachargumente finden keinen Boden, weil es gar keine Sachebene mehr gibt und auf die du sie stellen könntest. Mit so jemandem zu diskutieren ist keine Debatte. Es ist ein Missverständnis, an dem nur du arbeitest. Wie sich das anfühlt, habe ich vor einiger Zeit auf einer Netzwerkveranstaltung gelernt. Ein junger Mann, auffällig umtriebig, ging von Tisch zu Tisch glänzend. Das Smalltalk ließ sich von Bekannten herumreichen. Bei mir war er bestens vorbereitet. Er kannte meine Bücher, fragte nach meinen Seminaren, sprach mich auf meine Arbeit an. Klüger kann man es nicht anstellen. Ich war Feuer und Flamme. Ein angenehmer Mensch, dachte ich. Vielleicht ein neuer Kunde. Dann kippte das Gespräch in Richtung Glauben. Erst beiläufig, dann sehr konkret. Ich hielt mich vornehm zurück. Es kamen Fragen, zu denen ich Stellung beziehen sollte. Als ich abwinkte und sagte, Religion sei nicht mein Thema, kam sofort die Nachfrage, ob ich an Gott glaube, evangelisch oder katholisch erzogen wäre, Kommunion oder Konfirmation. Über die Gemeinde um die Ecke ging es da längst nicht mehr. Das war eine Aufnahmeprüfung. Ich habe das Gespräch beendet mit einem Verweis aufs Grundgesetz und der Bemerkung, dass wir Rhetoriker beim Smalltalk vier Themen grundsätzlich ausklammern. Geld, Politik, Sex und Glaube. Ein alter Bekannter neben mir lachte und nickte. Der junge Mann bekam einen roten Kopf. Später erfuhr ich, worum es wirklich gegangen war. Mein Bekannter hatte den Kontakt längst eingedampft. Zu beflissen auf Werbetour für eine Gruppierung mit sektenhaften Zügen. Und genau diese Beflissenheit ist die Brücke zurück aufs Spielfeld. Die Vereine spüren sie längst. Beim BVB sagt Sportdirektor Sebastian Kehl, man kontrolliere die Konten der Profis nicht, habe aber mit N. Mecher gesprochen. Die Clubs ahnen, dass sich hier jemand eine zweite Mannschaft aufstellt. Auf einem Feld, das in keinem Spielplan steht. Und damit zu einem, der den Rasen auch als Bühne verstanden hat, nur ganz anders. Franz Beckenbauer. Schauen wir mal. Drei Worte. Das genaue Gegenteil eines geschlossenen Systems. Der Kaiser hat nie behauptet, das Ergebnis stehe schon fest, bevor gespielt wird. Er hat offen gelassen, gespöttelt, sich nicht festnageln lassen. Seine Bühne war die Leichtigkeit. Die Lehre hatte anderen überlassen. Mit ihm konntest du streiten und am nächsten Tag ein Bier trinken. Versuch das mal mit einem Satz, der schon vorher weiß, dass Jesus gewinnt, egal wie es ausgeht. Am Ende geht es hier um eine einzige Frage. Wo ziehst du die Grenze? Mit einem geschlossenen System diskutierst du nicht. Du markierst die Linie und bleibst höflich dahinter. Auf dem Platz, am Stehtisch, im Verein. Den roten Kopf bekommt dann der andere. Und wenn du lernen willst, solche Sätze zu erkennen und deine Grenzen souverän zu ziehen, ohne laut zu werden und ohne dich verstecken zu lassen, dann komm zu mir. Alles dazu findest du auf www.meandyou.de.
Unübersehbar. Der Rhetorik-Podcast mit Michael Ehlers.